Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu einer neuen Episode von Schnees Podcast. Hi. Erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es freut mich total. Vielen Dank für die schönen Feedbacks, für die ganzen Mails. Und ich kann euch sagen, ich freue mich auf die neue Staffel. Ich habe jetzt schon eine abgedreht. Und auch wenn ihr wissen wollt, warum ich das Ganze mache, habe ich bei der ersten Staffel habe ich ein Intro gemacht und es erklärt das Ganze so ein bisschen. Also hört euch gerne das Intro an. Und ja, dann wisst ihr, warum ich diesen Podcast mache. Heute spreche ich mit jemandem über das Thema Trauer, Trauerbegleitung und Suizid. Und wir machen das Ganze über Zoom und wir haben jetzt den zweiten Anlauf gestartet, weil wir eine schlechte Verbindung haben. Wir haben auch schon, ich glaube, ein, zweimal die Nerven verloren, und aber das versuchen wir euch jetzt nicht spüren zu lassen. Und wir haben auch nur 8 Minuten bisher gequatscht. Mein heutiger Gast, das ist die Stefanie. Hallo, Stefanie.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Wir machen jetzt den zweiten Anlauf und ich denke, jetzt wird es auf jeden Fall klappen.
Ja, diese Podcast-Reise, sag ich dir, hat ein, zwei technische Defizite schon hervorgefördert. Und jetzt haben wir zwei auch mal so ein Erlebnis. Stefanie, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
Sehr gerne. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Also, ich bin die Stefanie, wie du schon richtig gesagt hast. Hauptsächlich arbeite ich als Physiotherapeutin, Heilpraktikerin und eben auch in der Trauerbegleitung, um die es eben heute geht. So ganz kurz.
Mal umrissen, ne?
Richtig.
Wir sprechen heute auch über das Thema Suizid. Und da hast du deine eigenen Erfahrungen gemacht und da wirst du uns ein Stück weit auch so auf deine Reise mitnehmen und wirst mal aus Sicht von einem Betroffenen, wenn sich der eigene Partner ins Leben nimmt, uns ein bisschen teilhaben lassen.
Ja, richtig.
Steffi, lass uns mal bitte mit dem Thema Trauerbegleitung anfangen. Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben, was das heißt? Wir haben im Vorgespräch immer gesagt, da geht es auch darum, zum Beispiel, wenn sich jemand trennt oder wenn jemand stirbt. Das ist ein sehr breit gefächertes Gebiet, Trauerbegleitung bei dir, gell?
Genau, also bei Trauerbegleitung geht es nicht nur explizit um den Verlust durch Tod, sondern natürlich auch, wenn die Beziehung zu Ende geht oder man einfach einen Verlust erlebt, den man einfach nochmal verarbeiten will oder aufarbeiten will. Und natürlich Trauer, wenn man jetzt Trauerbegleitung hört, denkt man natürlich meistens gleich an den Verlust von einem Menschen. Und es sind aber auch wirklich die meisten, die dann bei mir quasi landen.
Einen Gesprächspartner finden, mit dem man über dieses Thema sprechen kann. Jetzt hatte ich, glaube ich, noch gewitzelt, als wir vorhin gesprochen haben, habe gesagt, hey, Trauerbegleitung, da muss man schon ein bestimmter Mensch für sein, gell? Da kann es nicht irgendwer aus dem, keine Ahnung, irgendjemand sein, der hier sagt, hier, beispielsweise die Freundin hat es getrennt, hier, Bombe, es gibt so viele Fischer mehr, da findest du schon wieder jemand anderen. Das wird schon so dieser Klassiker, gell? Sondern dafür braucht man zum einen eine Ausbildung, die hast du gemacht, das ist richtig?
Genau, richtig, ja. Also klar, es ist natürlich wichtig, dass man sich in dem Bereich natürlich auch fachlich weiterbildet. Also es ist natürlich so, dass man meistens nicht jetzt aus Jux und Tollerei, wie du schon gesagt hast, da haben wir auch schon drüber gesprochen, darauf kommt. Also meistens, oder die meisten, die ich auch kenne, da geht es natürlich darum, dass man was Persönliches erlebt hat oder dass man einfach sehr nah mit Verlust und Trauer in Berührung gekommen ist und meistens deswegen auch Trauerbegleitung als für sich als Ausbildung oder Fortbildung nochmal wählt. Und genau.
Okay. Und dein Antrieb war dein persönliches Erlebnis?
Genau. Also bei mir war es mein persönliches Erlebnis, meine persönliche Geschichte. Also bei mir war es so, dass ich meinen Partner, meinen damaligen, eben verloren habe durch Suizid. Und ja, ich stand dann damals da mit unserem kleinen Sohn, der war damals gerade 1 Jahr alt. Und ich wusste natürlich erstmal nicht, wohin mit mir, und war erstmal da gestanden und hatte auch eigentlich keine Anlaufstelle groß und wusste auch nicht, wie ich überhaupt mit diesem Verlust und mit diesem ganzen Ballast, der natürlich auf einen reinbricht, einfach zurechtkommen soll. Und da ich natürlich auch mit einem kleinen Baby jetzt nicht zu einer Selbsthilfegruppe abends um 20 Uhr gehen konnte, habe ich irgendwie eine Möglichkeit gesucht, um meine Trauer irgendwie aufzuarbeiten oder zu verarbeiten. Ja. Und ich habe dann Genau, ich habe dann, wie wir schon vorhin gequatscht haben, ich habe dann das Schreiben angefangen, woraus dann auch mein Buch entstanden ist. Und ja, das war so meine persönliche Verarbeitung. Und dann wollte ich natürlich auch Leute unterstützen, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben und habe mich da ein bisschen auf Suizidhinterbliebene einfach spezialisiert.
Wie heißt denn das Buch, wenn ich dich fragen darf? Oder wann kommt es denn raus?
Also das Buch kommt wahrscheinlich nächstes Jahr im Januar raus und heißt Suizid und diejenigen, die zurückbleiben.
Ja.
Der Titel ist auch ganz bewusst so gewählt, also weil man sich wirklich auch ja zurückgeblieben und einfach ja verloren vorkommt. Also der Titel, da beschreibe ich auch wirklich natürlich zum ersten auch meine persönliche Geschichte, aber dann natürlich auch den Umgang mit der Trauer und natürlich auch das Umfeld. Also es ist auch bei Suizid nicht so diese typische Standard-Trauer, würde ich sagen, die man durchläuft, sondern man hat einfach mit anderen Gefühlen noch zu tun. Das heißt, es ist auch sehr schambehaftet. Also es ist immer was anderes, wenn ich sage, mein Mann ist irgendwie an Krebs verstorben oder er hat sich eben das Leben genommen. Das hat schon mal irgendwie noch eine andere Schwere und das ist auch für das Umfeld nicht immer einfach, damit umzugehen, weil man einfach weiß, dass derjenige das für sich entschieden hat, sich das Leben zu nehmen und jetzt nicht irgendwie durch einen Unfall oder durch eine Krankheit verstorben ist. Und ja, das ist schon noch ein sehr großes Tabuthema in unserer Gesellschaft, dass man da so offen drüber spricht. Das ist eigentlich ja meistens nicht so gewünscht.
Also, ich weiß nicht, wie man es sagen kann, umso schöner ist, dass du das ja mit mir teilst jetzt. Zu einem finde ich gut, dass du dieses, oder dass wir dieses Tabuthema sprechen, weil es gibt ja, wenn man mal allein über Gefühle spricht, ja, das ist ja für die einen oder anderen ist das ja nicht so einfach. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der die Traurigkeit oder ja, anderen mitteilen mag, vielleicht meinem engsten Freundeskreis oder meiner Familie. Und da bin ich jemand, der dann auch eher sagt, ich überspiele das so ein bisschen, bin mal ein bisschen lustiger oder ja, möchte nicht, dass andere das merken. Ja, und da fangen wir von einfachen Gefühlen an, sei es mal eine Trennung oder sowas von der Partnerin. Und dann neigen wir Männer ja vielleicht auch noch dazu, sage ich jetzt mal pauschal, zum harten Hund, gell? Alles gut. Geh jetzt mal 15.
Ja, der Frauenanteil ist jetzt auch bei mir von meinen Klienten auch deutlich höher. Ja, wir Frauen teilen uns einfach ein bisschen oder öfter mal ein bisschen anders mit. Männer trauen auch noch mal ein bisschen anders, das muss man wirklich sagen.
Ist das so?
Aber ja, doch kann man schon sagen. Also Männer gehen meistens ein bisschen anders an dieses Thema ran. Deswegen führt es ja auch oft immer dann in Beziehungen, wenn zum Beispiel jetzt ein krasser Fall auch, wenn ein Kind verstirbt, dann ist das auch in der Partnerschaft nicht immer einfach, weil jeder unterschiedlich trauert. Also Frauen sind da halt sehr emotional und Männer, die neigen dazu, vielleicht eher wieder sich so in die Arbeit zu stürzen, währenddessen Frauen eher so dann zu Depressionen neigen und auch dann einfach das Ganze nochmal ein bisschen, ja, leidender angehen. Wir Frauen versuchen uns dann auch immer durch die Emotionen ein bisschen zu kämpfen und versuchen dann irgendwie uns mitzuteilen und der Partner möchte dann vielleicht gar nicht reden, was ja auch verständlich ist. Also jeder hat auch das Recht, individuell dann auch zu trauern, aber es ist halt dann auch in der Beziehung einfach auch schwierig, wenn man dann natürlich so einen Verlust erlebt. Und ich meine, der Verlust vom eigenen Kind gehört wahrscheinlich zu den schlimmsten überhaupt. Von daher ist es vielleicht manchmal ganz gut, wenn man dann auch jemanden Außenstehenden hat, mit dem man dann einfach mal darüber sprechen kann, ohne dass man Angst haben muss, vielleicht jemanden zu verletzen, zum Beispiel.
Am einfachsten ist immer so von seiner eigenen Geschichte zu erzählen, ist auch irgendwie so ist am glaubwürdigsten, ja, als von jemandem anderen was zu erzählen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich kann es immer nur mit einer Beziehung vergleichen. Bei mir ist Gott sei es gedankt, ich will es gar nicht aussprechen. Also ich sage jetzt einfach mal immer eine Beziehung auseinandergegangen. Dann bin ich jemand, der dann halt sofort Sport macht oder extrem viel irgendwie auf eine Idee kommt, arbeitet oder irgendwie dumme Gedanken hat und sagt, hey, ich beschäftige mich jetzt und bloß nicht wirklich so dieses Traurigkeitsgefühl an mich ranlasse. Also es war früher auf jeden Fall so, heute ist es anders, man wird ja auch älter, gell?
Das hatten wir auch schon das Thema, ne?
Klar, mit dem voranschreitenden Alter, sage ich jetzt einfach, lernt man so ein bisschen drüber zu sprechen.
Ja,
Finde
das
ich
stimmt.
jetzt.
Also es ist ja auch nicht so, dass man jetzt, jeder muss jetzt auch nicht immer sich gleich mitteilen oder jeder geht einfach damit anders um. Ich meine, in der Akutphase, sage ich mal, wenn man jetzt gerade einen Verlust erlebt, sei es zum Beispiel durch Tod oder so, dann muss man jetzt auch nicht mit x-beliebigen Menschen darüber sprechen. Ich meine, man sucht sich erstmal nahestehende Personen, Familienmitglieder, Freunde, denen man sich anvertraut und wo man vielleicht auch mal über bestimmte Gedanken sprechen kann. Aber also ich kann ja auch nur von mir persönlich sprechen. Für mich war es zum Beispiel schwierig, weil natürlich meine Familie oder jetzt, wenn ich jetzt speziell bei mir jetzt zum Beispiel an meinen Vater denke, ich meine, wenn der eigenen Tochter sowas passiert, dass die dann auf einmal dasteht mit einem Kind, den Partner verliert, möchte ich nicht noch meine schlimmsten Ängste, meinen ganzen Kummer, meine ganze Trauer mit meinem Papa teilen, der eh schon wirklich damit zu kämpfen hat, weil er das mit anschauen muss. Also das jetzt nur als Beispiel. Und so geht's halt auch vielen, weil klar kann man sich zum Beispiel auch seinem Partner gut mitteilen oder Freunden, aber manchmal ist es auch einfach zu viel und manchmal braucht man einfach so die Meinung von jemand Außenstehenden oder einfach, wo man sein Kummer und seinen Ballast abladen kann und dann einfach wieder gehen kann, ohne dass es eine Beziehung beeinträchtigt, egal jetzt freundschaftlich oder partnerschaftlich. Und dafür ist auch die Trauerbegleitung da, dass man einfach jemanden hat, der empathisch ist, der einen zuhört, der einen begleitet, ein Stück weit natürlich auch fachlich und so weiter, und der einen einfach Möglichkeiten aufzeigt, wie man vielleicht besser durch diese Trauer kommt.
Ja, da kommst du ja im Endeffekt ins Spiel. Das sage ich jetzt einfach mal so. Dafür gibt es ja Begleitung oder Therapeuten oder Psychologen, die einem dann auch, wenn ich glaube, wenn der Freundeskreis oder die Familie irgendwann noch ein Stück weit überfordert ist, gell, mit dem, was man so alles hat, mit dem muss man da einfach mal sagen, hey, wir müssen da mal drüber reden. Und gerade hier jemand, der ausgebildet ist, kann sicherlich den Blickwinkel verändern und oder die Gefühle anders verstehen, ja, die der andere hat. Das ist auf jeden Fall das
Also
Ganze.
da muss man auch noch mal ganz deutlich sagen, also Trauer ist natürlich auch ein ganz natürlicher Prozess, ne? Also es ist immer so, man erlebt immer im Leben Verluste, die man auch unterschiedlich wegsteckt. Ich meine, wenn man sich vielleicht so an seinen ersten Liebeskummer erinnert, ja, das war irgendwie die Hölle gefühlt. Wenn man dann vielleicht mal sich, ne, so im Laufe des Lebens, wenn man dann verschiedene Trennungen, egal jetzt ob Freundschaften zerbrechen oder Beziehungen, die einfach kaputt gehen, es wird einfach immer im Erleben auch dann anders. Und Trauer ist ein natürlicher Prozess. Und das heißt ja auch nicht, dass man immer eine Trauerbegleitung zum Beispiel braucht. Aber es ist manchmal einfach hilfreich, wenn man jemand hat, der einfach da ist und einfach noch in gewisser Weise unterstützt, gewisse Emotionen einfach aufzuarbeiten oder einfach mal rauszulassen. Weil oft, da kann ich jetzt auch einfach wieder mal von mir sprechen. Ich hatte zum Beispiel mal eins meiner begleitendsten Gefühle in der ganzen Trauer war Wut. Ja, also ich habe mich immer ein bisschen geschämt, ja, diese Wut auszudrücken, weil Wut ist ja auch jetzt kein positives Gefühl. Aber ich war natürlich wütend. Also ich war wütend auf ihn, dass ich alleine da stand auf einmal, dass er mich im Stich gelassen hat, mein Kind oder unser Kind. Und ich ja natürlich auf einmal die ganze Verantwortung allein getragen habe und auch das musste. Ich konnte jetzt nicht einfach sagen, okay, mir reicht es jetzt auch. Ich musste ja weitermachen. Und da war natürlich bei mir die Wut zum Beispiel sehr präsent. Und ich musste natürlich auch diese Wut irgendwie rauslassen und abbauen, weil das Problem ist, wenn man Gefühle einfach nicht zulässt oder nicht verarbeitet, dann kommen die halt in anderen, ja, entweder in körperlicher Form zurück, dass man irgendwie Schmerzen hat, Psychosomatik zum Beispiel, oder dann halt einfach in Angstzuständen zum Beispiel.
Kurz zu unterbrechen, also dein Partner hat das Leben genommen und du bist dann halt wütend auf ihn. Ist es so, du warst wütend auf ihn, weil du
Ja,
gesagt hast,
klar.
hey, das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat und die Entscheidung, die macht mich so sauer und das war dann das für dich dieses erste Gefühl dann, oder was? Du sagst, okay, Traurigkeit sicher.
Naja, ich würde jetzt nicht sagen, das erste Gefühl. Es ist natürlich so, dass man zwischen so vielen Gefühlen schwebt. Also natürlich war ich auf der einen Seite natürlich erstmal unendlich traurig. Ich konnte das erstmal gar nicht glauben, weil ich natürlich absolut im Schock war, wenn man einen Menschen, mit dem man ja auch ein Kind zusammen hat und mit dem man jahrelang zusammen ist, also wir kannten uns 13 Jahre, dann ist man natürlich erstmal am Boden zerstört und dann kommen natürlich Traurigkeit und so weiter. Und Wut, das kommt dann erst ein bisschen später oder eben in bestimmten Situationen dann hoch. Also es ist, glaube ich, unvermeidbar, dass man damit konfrontiert wird, weil es natürlich, ja, es ist ein egoistischer Akt ein bisschen. Der Suizid ist einfach ein egoistischer Akt, in dem der Mensch beschließt, sich das Leben zu nehmen und sich bewusst dafür entscheidet. Und in dem Fall ist halt das Umfeld, muss dann erstmal damit zurechtkommen.
Ja.
Und das ist ja das Schwierige. Also es war ja nicht so, dass er durch eine Krankheit verstorben ist und nichts dafür konnte, sondern er hat sich ja bewusst für diesen Weg entschieden. Und das ist natürlich nochmal für Hinterbliebene anders einfach, damit umzugehen.
Ich habe mal gelesen, um da jetzt mal anzuknüpfen, es gibt verschiedene Phasen von Trauern. Das ist, ich glaube, 5 Phasen habe ich mal gelesen. Ich war halt, keine Ahnung, vor ein paar Jahren habe ich das mal gelesen. Ich glaube, auch gerade wieder irgendwas nicht geklappt mit einer Frau und traurig gewesen und dann wütend gewesen. Und habe ich irgendwie mal, ich glaube, es Google oder Yahoo eingeben, wütend. Ja. Mein Internet gibt ja Antworten, dann stand da 5 Phasen oder 4 Phasen der Trauer. Also was ist denn jetzt los? Mhm. Und ich dachte mir so, hey, vielleicht kann ich das ja irgendwie abhaken. Ich werde erstmal sauer, dann bin ich traurig und dann akzeptiere ich das, glaube ich, und dann lasse ich los oder irgendwie sowas.
Genau, dann orientierst du dich neu. Ja, es ist halt einfach auch so, dass halt einfach, das sollte man auch wissen, dass es nicht einfach wie so ein Schema F ist, wo man einfach Phase 1 bis 4 durchläuft und dann ist fertig damit, sondern man fällt auch manchmal in Phasen zurück.
Okay.
Man kommt manchmal auch schneller voran und es ist halt bei jedem ganz individuell. Also wenn so ein Verlust passiert, dann kann das bei manchen einfach ein halbes Jahr dauern, bei manchen dauert es Monate, Jahre oder bei manchen auch ein ganzes Leben lang. Im Endeffekt geht es auch in der Trauerbegleitung hauptsächlich darum, dass man, wir streiten uns immer ein bisschen um diesen Begriff, also loslassen. Also man muss nicht unbedingt einen Menschen loslassen, man muss einfach nur schauen, dass man diese Trauer in seinen Alltag oder in sein Leben integrieren kann, so dass man einfach nicht mehr oder einfach anders ausgedrückt, dass man nicht von der Trauer sich das eigene Leben bestimmen lässt, sondern dass man einfach dankbar ist, dass es diesen Menschen gab und dass man einfach damit zurechtkommt, aber trotzdem sein Leben einfach weiterlebt.
Weiß ich noch, das.
Und du wirst es ja vielleicht auch gemerkt haben, ne? Also man hat vielleicht, ne, gerade jetzt, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann ist vielleicht so die erste Reaktion, dass man sagt, ja, ich kann ja bestimmt auch andere haben, ja, und jetzt haue ich vielleicht erstmal auf den Putz und dann kommt vielleicht erstmal so dann die Phase, naja, aber eigentlich, ne, dann kommt so diese Traurigkeitsphase, wo man es dann so erstmal realisiert, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Und man kann schon auch mal zwischen den einzelnen Phasen mal schwanken und das ist ja jetzt nicht gerade, also ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, der jetzt vielleicht auch einfach, wie gesagt, bei Liebeskummer das schon mal erlebt hat. Da ist auch nicht jeder Tag gleich. Ne? Da denkt man manchmal, ja, stimmt, ich habe jemanden Besseren verdient und so weiter. Und dann hat man wieder Phasen, wo man den anderen einfach unendlich vermisst und einfach dann dort sitzt und heult und sich denkt, das ist mir jetzt egal, ich will vielleicht wieder zurück. Also das ist ja nicht immer gleich.
Nur dann diese WhatsApp schreibt, über die man sich dann 2 Tage später ärgert und sich in den Kopf greift.
Genau, also kein Alkohol trinken und WhatsApp schreiben, das ist immer ganz gefährlich. Ja, richtig.
Das geht ins Auge, gell? Da gibt es den einen oder anderen, der sich schon Sachen geschrieben hat, die er bereut hat dann.
Ja, richtig.
Aber auch wenn sowas passiert, das muss man auch irgendwie akzeptieren, gell? Ich meine, das ist ja diese Phase dann irgendwo.
Ja, also es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, wenn man jetzt das wirklich vielleicht nochmal auch einer Person sagen kann, wie jetzt bei Tod, da ist es ja so, dass man der Person das jetzt nicht mehr direkt persönlich mitteilen kann. Also es geht natürlich in der Trauerbegleitung auch hauptsächlich darum, dass man zum Beispiel einfach sich noch irgendwie verabschiedet. Bei einem Suizid ist es ja auch sowas, was man ja meistens nicht vorher weiß. Und man kann sich eigentlich von den Menschen gar nicht mehr richtig verabschieden. Außer dann zum Beispiel an der Beerdigung. Aber das ist auch sowas, das findet ja meistens sehr zeitnah statt und da ist man noch wie im Delirium, im Schockzustand und man ist da emotional sowieso gesteuert und kann sich da nicht wirklich, man kann das gar nicht wirklich begreifen. Und oft Monate später ist es so, dass man dann einfach vielleicht noch ein Bedürfnis hat, vielleicht irgendwie demjenigen noch einen Brief zu schreiben oder dem einfach noch irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise sich nochmal zu verabschieden. Ja, also sowas macht man in der Trauerbegleitung zum Beispiel auch, dass man einfach gezielt versucht, Gefühle auszudrücken, überschreiben, über andere kreative Akte und einfach nochmal, um sich selber da einfach zu reflektieren und zu schauen, okay, kann ich ich nehme den Schmerz an, ich lasse es jetzt einfach mal zu, ich schaue mir das mal bewusst an. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht.
Also auch dann, wenn man Monate später quasi dann nach so einem Todesfall oder ja nach einem Todesfall dann so ein bisschen auch wach wird, sag ich jetzt, ich nenne es jetzt wach werden oder im Bewusstsein wirklich auftaucht, Ja, man sollte dann nicht das Schamgefühl oder man sollte sich nicht schämen zu sagen, hey, jetzt fange ich damit an, wirklich auch mal damit in dem nächsten Schritt weiter umzugehen, ja. Also dann zu sagen, hier,
Genau.
jetzt ist der Punkt, an dem andere vielleicht später oder früher sind, je nachdem, wie du es gesagt hast, individuell oder auch vielleicht auch geschlechterabhängig oder unabhängig, ja?
Ja,
Dann zu sagen, hier.
also es ist ja wirklich so, dass man jetzt meistens, wie gesagt, in der Akutphase, wenn sowas passiert, da ist man einfach noch in diesem Schockzustand und da rennt man jetzt nicht gleich unbedingt jede Tür zu irgendeinem Therapeuten oder zu einer Trauerbegleitung ein. Aber der eine früher, der andere später. Und meistens kommen die so nach ein paar Monaten, wo sie dann einfach überlegen, okay, wie beeinträchtigt mich denn die Trauer in meinem Alltag noch? Bin ich wirklich übermäßig traurig zum Beispiel? Oder merke ich einfach, dass ich jeden Abend wirklich seit Monaten ins Bett gehe und heule und es nie besser wird? Also man muss natürlich auch nochmal unterscheiden, was ist dann so die Grenze zu wirklich, wo man wirklich einen Psychologen, einen Psychotherapeuten braucht, wo man dann auch vielleicht medikamentös arbeiten muss, oder ob es dann vielleicht auch einfach mal so Trauerbegleitung tut, wo man einfach erstmal sich anschaut und einfach erstmal seine Emotionen versucht, ein bisschen zu ordnen. Also da muss man natürlich auch nochmal abgrenzen, das ist ganz klar, weil Traumas gibt es natürlich in der Trauerbegleitung auch oft, weil bei Verlust, jetzt auch Suizid zum Beispiel, als jetzt nochmal genannt, kann ja auch ein Trauma auslösen, ne? Also das sind ja schwerwiegende Sachen, die einen schon aus der Bahn werfen. Und da muss man natürlich dann auch mal wissen, okay, wo ist denn dann die Grenze, dass man dann wirklich psychologische Betreuung braucht oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr Therapie.
Okay. Wie war das denn? Also jetzt frage ich dich jetzt mal zu deinem Thema. Wie war das denn damals bei dir? Ich meine, du hast es gesagt bekommen und dann wie ein Schlag vom Kopf wahrscheinlich, oder? Also.
Ja, also bei mir, natürlich erinnert man sich an den Tag, natürlich, da erinnert man sich noch sehr gut, als die Polizei vor meiner Tür stand und ich eigentlich einen wunderschönen Tag hatte. Also er hat sehr schön angefangen und ich mache die Tür auf und ich dachte wirklich in meiner, keine Ahnung, was man halt so denkt, so früh, okay, Polizei steht vor der Tür. Ich dachte noch, ich habe irgendeinen Straftat und nicht bezahlt oder so. Und ja, dann kam die Polizei rein und das war dann, nachdem sie es mir gesagt haben, war das für mich einfach wie ein Schock. Ich bin erstmal irgendwie eingefroren. Ich kann gar nicht sagen. Ich habe dann aus alles so automatisiert gemacht. Ich habe erstmal meine Familie angerufen und erstmal Freunde. Und irgendwie war das überhaupt der absolute Schockzustand. Klar, ich konnte das gar nicht realisieren, dass er jetzt nicht mehr da ist und dass ich jetzt quasi hier mit unserem Kind alleine bin. Und das hat natürlich auch eine Zeit lang gedauert, bis ich überhaupt mal aus dieser Schockstarre irgendwie rausgekommen bin. Also das, ja, wenn ich mich da zurückerinnere, das war schon wirklich gefühlt noch viel länger, als es wahrscheinlich war, aber es dauert ja.
Okay. Und da hast du jetzt gerade das Thema angesprochen, so zu die Familie. Wie geht denn die Familie mit einem so in so einem Moment? Oder wie sind dann so, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe selbst einmal das Thema Suizid im erweiterten Bekanntenkreis gehabt und hatte nur überschaubare Berührungspunkte mit den Menschen dann. Und
Ja.
wir haben uns darüber unterhalten und wir waren so krass. Damit hätten wir nie gerechnet und wie kam das denn jetzt? Und
Ja, das ist ja auch immer das Schwierige, weil man eigentlich nicht damit rechnet und ich habe auch nicht damit gerechnet. Und das, ja, das beschreibe ich auch in meinem Buch zum Beispiel. Da ist ein Kapitel, da geht es eigentlich nur um das Thema andere Leute, wie das Umfeld damit umgeht, auch wie man sich selber dabei fühlt, weil es ist einfach so, dass keiner aus dem Umfeld das wirklich, ja, erwartet hat, sagen wir mal so. Und man steht dann natürlich erstmal da. Von außen kommt es immer ein bisschen, ja, sage ich mal jetzt, ich sage es jetzt mal ganz frei raus. Man denkt immer, Suizid, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, mein Partner hat sich suizidiert, dann geht's auch, dann denken sich wahrscheinlich viele, ja, so ist es mir auch immer vielleicht gesagt worden, oder es kam mir auch oft immer so rüber, ja, was war denn eure Beziehung nicht in Ordnung, ja, oder was ist denn mit dem los gewesen, oder ja, da steht dann auch Depression natürlich im Raum, was er auch hatte dann, aber das ist natürlich auch für das Umfeld schwierig, weil für mich war es zum Beispiel extrem hart, wenn jemand zu mir gesagt hat, aus dem Freundeskreis zum Beispiel, ja, aber du musst es halt dann akzeptieren, es war halt seine Entscheidung. Ich hätte bei diesem Satz kotzen können im Strahl, muss ich ehrlich jetzt mal so brutal sagen, weil das muss man einfach nicht hören. Ich weiß, dass das zu dem Zeitpunkt natürlich nicht niemals bös gemeint war von den Leuten, ne? Aber weil die auch selber überfordert sind, dann was sagt man denn zu jemandem, der auf einmal dann da alleine steht mit Kind? Aber es ist natürlich schon sowas, wo man sich denkt, ja, schön, dass es ein freier Wille war und dass ich das akzeptieren muss, aber der Schmerz ist einfach gerade so groß, ich will das gar nicht hören. Und ich bin echt sehr froh, dass ich eine sehr stabile Familie habe. Also wie jetzt, ich habe noch einen Vater und meine Geschwister und so, das ist wirklich sehr stabil und da bin ich sehr dankbar, weil ohne die hätte ich das also definitiv nicht so geschafft, wie ich das jetzt geschafft habe, würde ich sagen, ja.
Da gibt es ja an sich ja auch keinen Masterplan, ja, wie man mit Menschen dann sprechen kann oder umgehen soll. So.
Ja.
Oder gibt es bestimmte Dinge, ja, die man dann einfach, ja, das ist ja alles sehr individuell, aber gibt es irgendetwas, wo man sagen kann, hey, vom Verhalten her oder vom Ansprechen oder keine Ahnung, bietet man Hilfe an oder wie gehe ich auf so einen Menschen zu, der sowas erlebt, sage ich, hör mal, du kannst mit mir reden, weil was ist denn, gibt es da ein Rezept? Ja, ich frage das jetzt einfach mal so blöd, ich habe keine Ahnung.
Also es wäre schön, wenn es so ein allgemeines Rezept geben würde, aber wenn man jetzt mal das wirklich jetzt so betrachtet, also es gibt immer, man kann sich ungefähr immer in die Nesseln setzen, wahrscheinlich mit irgendwelchen Sätzen, aber so der gesunde Menschenverstand und wenn man so ein bisschen Empathie und Einfühlungsvermögen hat, ganz ehrlich, mir war es am liebsten, wenn mich jemand gefragt hat, du pass auf, kann ich was für dich tun, kann ich dir irgendwas abnehmen, kann ich dich irgendwie unterstützen. Also es ist gar nicht verkehrt, einfach direkt auch zu fragen und ja, in der Hinsicht einfach auch die Hilfe anzubieten und auch einfach nur das Reden anzubieten. Klar haben viele zu mir gesagt, ja, wenn du Hilfe brauchst und reden jederzeit, aber man, ganz ehrlich, also es ist auch wirklich erfahrungstechnisch so, dass wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz einfach dann da ist und wirklich auch dann da ist, wenn du es vielleicht mal brauchst. Also wenn du dann abends irgendwie nicht einschlafen kannst und ich meine, wen ruft man dann an? Dann rufst du deinen besten Freund oder beste Freundin an und sagst, sorry, ich kann nicht schlafen, kannst du vielleicht kommen, ich will gerade nicht allein sein oder so. Also klar, es gibt kein allgemeines Rezept dafür, aber sagen wir mal so, Ehrlichkeit und einfach so Hilfe dann anbieten, das ist eigentlich das, wo man dann als Hinterbliebener einfach auch am besten mit umgehen kann. Und dann kann man auch ehrlich antworten.
Es ist natürlich alles auch mit Scham verbunden, ja. Also dass man da, das ist ja auch hart zu sagen, man sollte sich da nicht schämen, ja, zu sagen, hey, ja, ich brauche jetzt hier Hilfe, ja, oder hey, ich nehme das gerne an, oder was heißt gerne, aber ich nehme das an. Und gerade wenn du so sagst, dieses.
Ja, das ist nicht immer einfach, weil man natürlich einfach erstmal so, man versucht natürlich alles immer allein zu schaffen. Ich gehöre auch zu dem Typ Frau, die so eher versucht, das alles so irgendwie allein hinzubiegen. Aber ich habe auch in der Phase wirklich gelernt, dass es wirklich auch echt sinnvoll ist, einfach mal die Hilfe anzunehmen und auch bewusst mal Sachen abzugeben. Weil ganz ehrlich, ich war so froh, wenn einer meiner besten Kumpels da war und mir einfach was zum Mittag gebracht hat, zu essen zum Beispiel. Weil ich einfach manchmal nicht fähig war. Ich meine, ich hatte noch das kleine Kind. Ich musste, in dem Alter sind Kinder, er hat es nicht wirklich mitbekommen. Also ist ja logisch, in dem Alter. Und ich konnte natürlich nachts teilweise natürlich nicht schlafen und ich musste mich um das Kind nachts kümmern. Und der Kleine war natürlich auch ab und zu krank. Und da bist du einfach froh, wenn du jemanden hast, der dir einfach, wie gesagt, einfach mal ein Essen vorbeibringt oder einfach mal sagt, pass auf, ich gehe für dich einkaufen. Das waren wirklich so kleine Sachen, wo ich echt sehr dankbar bin, dass ich solche Menschen in meinem Leben habe, die mich da einfach unterstützt haben, ja.
Und habe ich dir, höre ich dir zu und versuche so meine Fragen auch zu stellen, die ich dazu habe. Ja. Wenn du jetzt, weiß nicht, wie lange ist das jetzt her, dass das passiert ist bei dir?
Also das ist im Januar 2019 passiert. Das ist noch nicht gar nicht so lange her, ja.
Okay. Dieses Erlebte und das, was du jetzt am Verarbeiten bist, ich meine, ihr kanntet euch auch sehr lange, hast du gesagt, 13 Jahre?
Genau, richtig, ja.
So zurückblickend kennt man ja den Menschen und trotzdem passiert sowas. Und wenn ein Mensch einen anderen Menschen lang kennt, heißt es trotzdem nicht, dass man das erkennen kann. Ja? Also das, da hat man ja auch.
Ja, also klar gibt es natürlich so Warnsignale, ne? Also was man so sagt, klar, wenn sich jemand eher zurückzieht oder sich anders verhält oder einfach auch vielleicht mal Suizidgedanken äußert und so weiter. Mhm. Aber ja, es ist nicht immer so, dass man es merkt. Und ganz Menschen, die sich dann für einen Suizid einfach entscheiden, das sich dafür entscheiden und dann es einfach erst ein paar Wochen oder Monate oder je nachdem, welcher Zeitraum, einfach dann auch erst durchziehen. Und man muss es nicht unbedingt merken. Also ich habe es nicht gemerkt. Klar habe ich gemerkt, dass mit ihm was nicht stimmt und dass es ihm gerade nicht gut geht. Aber das ist ja nicht immer so, dass man jetzt wirklich daran denkt, dass sich jemand gleich das Leben nimmt. Also jeder hat ja gute und schlechte Phasen. Und ja, man geht nicht immer gleich vom Schlimmsten aus oft.
Hast du schon in deiner Trauerbegleitung Menschen, die das ähnlich erlebt haben?
Ja, hatte ich. Und es ist natürlich auch so, dass man, ich habe natürlich versucht, mich hinein zu versetzen in seine Lage, warum er denn den Suizid vollzogen hat. Das ist natürlich auch so eine Phase, die man da vielleicht durchgeht, wo ich mir dachte, wie hat er denn vielleicht empfunden oder hat er das überhaupt noch richtig entscheiden können in der Bewusstheit, wie ich jetzt zum Beispiel über Sachen nachdenke? Oder war sein Schmerz einfach so groß, dass er das einfach gar nicht mehr bewusst wahrgenommen hat oder auch nicht mehr drüber nachgedacht hat, was er mir jetzt oder uns als Familie damit antut? Mhm. Das sind natürlich alles so Fragen, die man sich stellt. Und klar, ich war auch an dem Punkt, ich bin sehr froh, dass ich mein Kind hatte, unseren Sohn, als ich damals an dem Ort war, wo das passiert ist, also wo er sich suizidiert hat, da habe ich wirklich, wirklich, also ich bin wirklich ein sehr stabiler Mensch und ich liebe wirklich das Leben und das kann ich wirklich so sagen. Aber in dem Moment, als ich diesen Ort gesehen habe und da, wo es passiert ist, habe ich wirklich gedacht, okay, hätte ich jetzt mein Kind nicht, wüsste ich nicht, was passiert. Und das war einfach so ein Affekt, wo ich niemals vorher drüber nachgedacht hätte, dass ich jemals auf den Gedanken kommen würde, darüber nachzudenken, nicht mehr leben zu wollen. Ja. Und deswegen darf man das natürlich vielleicht auch nicht so werten. Und man muss auch immer noch unterscheiden, wenn sich jemand zum Beispiel im Affekt suizidiert oder dann eben aufgrund von Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen. Das kann man als Gesunder vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen immer.
Und du hast all das, was du erlebt hast, hast du in diesem Buch aufgeschrieben und zusammengefasst.
Genau. Ja, also ich habe dann auch einfach nochmal das Gefühl als Hinterbliebene direkt von Suizidopfern einfach nochmal aufgefasst, weil ich einfach, ja, weil dieses Thema auch ein Tabuthema ist, ich mir absolut schwer getan habe, auch in der Öffentlichkeit erstmal darüber zu sprechen, weil ich gemerkt habe, dass die Reaktion vom Umfeld einfach immer sehr vielleicht ablehnend war, würde ich sagen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo war und mich dann jemand gefragt hat, ja, wo denn der Vater ist von meinem Sohn und ich dann gesagt habe, ja, der ist verstorben und dann hatte ich am Anfang richtiges Schamgefühl auszusprechen, dass er sich suizidiert hat. Ja. Weil wenn ich das dann auch gesagt habe, dann kam gleich immer so diese Reaktion, oh, okay, krass. Mhm. Und ich habe sofort gemerkt, dass derjenige oder die meisten Leute einfach gar nicht wussten, was sie jetzt sagen sollen. Und das eben halt auch diese Frage so im Gehirn ratterte von der anderen Person. Was war denn jetzt mit der Person eben nicht in Ordnung? Oder was war denn mit eurer Beziehung verkehrt? Hast du es nicht gemerkt? Oder warum hat denn es keiner gemerkt? Und ne, also das ist schon einfach, es ist nicht einfach, das auch auszusprechen. Ich habe auch am Anfang, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich oft einfach gesagt, ja, es war ein Unfall, weil ich konnte es nicht aussprechen am Anfang.
Diese Frage aus dem Weg.
Ich habe mich so geschämt, weil ich auch mich natürlich in gewisser Weise ist Schuld bei den Hinterbliebenen von Suizidopfern einfach auch nochmal ein großes Thema. Ich habe mich natürlich schuldig gefühlt, weil ich einfach mich schuldig gefühlt habe, dass ich es nicht gemerkt habe, dass ich es nicht gesehen habe, dass ich vielleicht irgendwas anders hätte machen müssen oder ich falsche Entscheidungen getroffen habe oder dieses hätte ich was anders machen können. Das ist natürlich eine der größten Fragen, die man sich, glaube ich, als Hinterbliebene dann auch einfach stellt. Genau.
Aber im Großen und Ganzen eigentlich nein. Gell? Also man kann nur nein sagen, weil man, das ist ja die Entscheidung von den Menschen. Und wenn ich jetzt, wir haben darüber, wie weißt du, als wir das erste Mal telefoniert haben und mhm. wir sind über Instagram aufeinander, zueinander gefunden und das ist einfach,
genau.
Dass ich an der Stelle mal sagen möchte, man kann diese Sachen wie Instagram auch für Dinge benutzen, die auch irgendwo mal Sinn machen und sei es über mit einem Menschen sich auszutauschen und ja. Außer mal ein Essens-Selfie zu machen. Ich will gar kein verurteilen, aber man kann es halt einfach auch mal für gute Sachen ist verkehrt, oder bei anderen Sachen, das ist wertend.
Ja.
Und wir haben dann telefoniert und ich, wir haben drüber geschrieben, dann hast du mir gesagt, was dein Thema ist. Und ja. Dann hatte ich schon so, oh fuck. Ich so, oh yes, was denn das? So von meiner Gefühlswelt. Und dann haben wir telefoniert, wir haben, glaube ich, eine Stunde telefoniert. Und dann habe ich irgendwann zum Ende des Gesprächs, habe ich mich dann irgendwann mal versucht zu trauen, zu fragen, wie das Ganze bei deinem Partner passiert ist. Also wie er sich entschieden hat, aus dem Leben zu gehen. Und dann weiß ich auch, dass ich dich gefragt habe, kannst du es mir bitte sagen, aber sag es mir bitte so, dass ich jetzt hier am Telefon damit einigermaßen zurechtkomme. Mhm. Und das einfach nur, weil ich mir gedacht habe, einerseits, ich finde, du bist eine tolle Person und ich genieße es oder habe es sehr genossen, auch schon mit dir zu sprechen. Und dann macht das Ganze vielleicht noch mal schwieriger, wenn man einen anderen sympathisch den Gegenüber findet und sagt, oh yes, kann man diese Frage so stellen, kann man die Frage nicht so stellen. Und dann habe ich ja schon Beklemmungen gehabt und war gehemmt, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Weil es zum einen tabu ist, es ist schwierig, es ist mit Scham verbunden. Jetzt bin ich ja jemand, der einigermaßen empathisch ist, mal mehr, mal weniger, kommt auch auf den Tag drauf an. Aber eigentlich immer ehrlich und geradeaus im Großen und Ganzen. Und jetzt dachte ich mir, okay, du musst diese Frage stellen, wenn wir schon drüber sprechen. Und dann hast du mir das erzählt. Und ich dachte mir so, oh Mann, ey. Das war für mich nur das Hören, um vielleicht mal einen Menschen, der einem Menschen begegnet, der dem das passiert ist. Allein das Fragen und das Hören, das war schon sehr, 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 sehr kraftaufwendig, muss ich dir sagen. Es war so, okay, jetzt hole ich mal 2 Minuten im Kopf aus, wie ich diese Frage stellen kann. Mhm. Dann frage ich, wie ich die Frage stellen kann.
Ich erinnere mich, wir haben da lang drüber. Ich habe dann irgendwann gesagt, frag mich einfach, ja. Ja, weil das ist klar, es ist auch einfach nicht, es ist nicht einfach, darüber zu sprechen. Und es ist auch für mich, jetzt kann ich darüber sprechen, ohne dass ich jetzt gleich heulen muss. Aber es ist natürlich am Anfang auch der Gedanke daran. War eins der schlimmsten Gedanken daran, seine letzten Minuten, die mich jeden Abend, als ich ins Bett gegangen bin, die mich verfolgt haben, wo ich mir die Frage gestellt habe, ging es denn wenigstens schnell? Hat er in den letzten Sekunden an was hat er gedacht? Hat er es bereut? War es dann vielleicht doch so, dass er sich gedacht hat, oh Gott, was mache ich gerade? Es gehen dann da so viele Sachen durch den Kopf. Und da habe ich auch für mich rausgefunden, dass klar, man bekommt immer gesagt vom Umfeld, es sagt ja keiner, du bist schuld zu einem direkt. Also, ne? Aber die meisten sagen, ja komm, das ist nicht deine Schuld, das ist seine Entscheidung gewesen und er ist eine individuelle Persönlichkeit und er kann das selber, er hat das halt für sich entschieden. Aber das Schuldthema ist da und ich habe ein ganzes Kapitel zum Beispiel auch über Vergebung geschrieben. Ich musste über Vergebung schreiben, weil ich mir selber vergeben musste und noch viel wichtiger, weil ich ihn vergeben musste, damit ich überhaupt in dieser Trauer zurechtkomme und vorankomme. Weil wenn ich ihn nicht vergeben hätte für das, was er jetzt getan hat, dann hätte ich immer mit einem gewissen Hass auf ihn oder mit einer gewissen Wut auf ihn oder dann wäre ich einfach verbittert geworden, weil wenn du immer jemand anders die Schuld an deinem Leben gibst oder an den Emotionen, dass dein Leben scheiße ist, dann das ist nicht der Sinn davon. Also Vergebung ist schwierig und ich glaube, das ist eins der krassesten Sachen. Aber es ist so notwendig, um einfach wieder in die Zukunft zu schauen, weil ich habe versucht, wirklich Verständnis aufzubringen für seine Entscheidung und auch überlegt, ich habe mich mit Depressionen sehr intensiv dann beschäftigt natürlich und habe mir versucht, mich reinzuversetzen, wie die Personen fühlen, was sie denken, um ihn einfach zu verstehen. Und ich habe ja auch, das hatte ich dir auch gesagt, ich habe ja auch einen Abschiedsbrief erhalten von ihm, der wirklich sehr umfangreich und sehr emotional war. Und ich bin mir sicher einfach so im Konsens, dass er schon Gefühle haben konnte. Also natürlich, er hat uns geliebt, aber er konnte einfach mit sich selber nicht mehr. Und für ihn war das wie, hat sich gedacht, er ist für uns eine Last und er will das nicht mehr und er kommt damit nicht mehr zurecht. Und ja, er hat wirklich gedacht, so nach dem Motto, er tut uns noch was Gutes, weil er überhaupt nicht mehr, für sich war das Leben einfach nicht mehr lebenswert. Ja. Und klar, das ist, glaube ich, wirklich schwierig, sich da rein zu versetzen, weil natürlich so viele Emotionen dabei sind. Klar, wenn du einen Menschen liebst oder einfach Gefühle für denjenigen hast und dann zu akzeptieren, dass er dich einfach alleine lässt auf so eine Art und Weise, wenn man gerade auch ein Kind zusammen hat, das ist natürlich, ja, das war schon oder ist auch manchmal teilweise noch eine sehr große Aufgabe, auch für mich, ja.
Ich habe mal gelesen, dass für denjenigen, der Suizid begeht, so eine Phase von der Druck kurz davor, also es gibt ja Menschen, die diesen Versuch unternehmen und das Ganze dann scheitert. Und dass das wie so ein Loswerden von einem Druck ist, dieses Ich oder diese Angst, jetzt ist es bald weg und es hört auf. Und so diese Menschen haben dann, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ich habe es auf jeden Fall so ein, zwei Sachen dazu gelesen im Vorhinein. Mhm. Damit auseinandergesetzt und dass das wie so eine Erlösung ist und was ich noch gelesen habe, ist, dass kurz bevor sowas passiert, dass so ein Hoch auftaucht bei so einem Menschen, der ist dann kurz vor seinem Suizid dann dieses, so ein Glücks, der ist glücklich und extrem gut gelaunt und irgendwie ist der Druck weg und man denkt, die Welt ist bei dem in Ordnung, aber das ist im Prinzip nochmal so ein letztes frei sein, ja, solange ich mir keinen Stress. Mhm.
Also Stress. Ja, also erfahrungstechnisch ist es schon auch so, dass die meisten, wenn sie den Entschluss gefasst haben, einfach schon mal so eine gewisse Art von Druck verlieren, weil sie dann einfach auch, ich habe es mir immer so vorgestellt, ich persönlich habe mir gedacht, okay, er hatte diesen Schmerz und diesen Druck und er hat für sich entschieden, dass er sein Leben beenden wird. Und ich meine, der hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass er jetzt um 19 Uhr abends das jetzt durchzieht, aber er hat für sich diese Entscheidung getroffen und in dem Moment war es schon erleichternd für ihn. Mhm. Weil das ist, finde ich, oder so habe ich es auch empfunden, das Einzige, was du dann noch selber kontrollieren kannst. Wenn du denkst, dass dein ganzes Leben außer Kontrolle ist und du deine Emotionen nicht mehr kontrollieren kannst, deinen Körper nicht mehr kontrollieren kannst, ist es das Einzige, wozu du wirklich sagen kannst, okay, ich kann noch kontrollieren jetzt, ob ich sterbe oder nicht. Ja. Und so habe ich mir das immer vorgestellt, habe mir gedacht, okay, es war für ihn ein Akt, den er noch selber kontrollieren wollte. Und ja, also, es ist natürlich auch sehr, es ist schwierig, auch darüber zu sprechen und auch die richtigen Worte dazu dafür zu finden, weil es natürlich einfach schmerzt. Und zum Beispiel auch, ich kenne ja auch viele, nicht nur durch meinen Beruf, sondern auch, weil ich in auch einem Verein tätig bin, wo wir uns einfach auch um Hinterbliebene von Suizidopfern kümmern, kenne ich zum Beispiel ja auch Paare, die ihr Kind durch Suizid verloren haben. Und natürlich ist es schwierig, den Eltern zu sagen, es war seine Entscheidung, er hat es für sich entschieden und müsste jetzt irgendwie damit zurechtkommen, weil das will man, wie gesagt, einfach gar nicht hören, weil das einfach so schmerzhaft ist, dass das, ja, also das ist wirklich, glaube ich, ja, auch noch das Kind zu verlieren, wirklich das Schlimmste mit.
Was ich gerne machen würde, und ich frage dich jetzt einfach, wenn wir unser Gespräch beenden, ich nutze ja diverse internationale Kanäle, ich bin auch so ein internationaler Kanal, dann würde ich dich gerne verlinken, wenn das okay für dich
ist. Sehr gerne. Ja,
Weil vielleicht dann einfach irgendjemand sagt, okay, ich habe eine Trauer in irgendeiner Form, und weiß jetzt auch überhaupt nicht, damit umzugehen. Dann sage ich, hey, die Steffi, die macht das beruflich und die kann mit dir vielleicht mal sprechen. Ja, es ist, wie wir eingangs auch gesagt haben, es geht um verschiedene Formen von Trauer. Sei es Krebserkrankungen, Tod, sei es Trennung nach 20 Jahren Ehe, gell, oder nach 20 Jahren Beziehung.
Und genau.
Da kann man sicherlich auch mal damit dir Kontakt aufnehmen.
Sehr gerne sogar, ja. Ich würde mich freuen, wenn du mich verlinkst, ja.
Das werde ich tun, auf jeden Fall. Ich habe noch ein, zwei Gedanken. Und zwar, du machst mir einen sehr, sehr stabilen Eindruck und du sprichst sehr oft mit mir darüber. Gibt es einen Moment, wo man dann auch wieder sagt, okay, es geht voran und man setzt sich Ziele und man kommt wieder so ein Stück zurück in den normalen Alltag und wie läuft denn sowas ab? Vielleicht, um da auch nochmal den Moment zu bekommen, wir haben jetzt drüber gesprochen, wie das passiert oder was passiert ist, wie so die Gefühlswelt ist, wie er sich gefühlt haben mag, Ach, und das, was du tust, also um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Und wie geht es dann wieder voran?
Sagen wir es mal so. Naja, dadurch, also bei mir ist es natürlich so gewesen, dadurch, dass ich ja unseren kleinen Sohn hatte, konnte ich jetzt nicht wirklich mir den Alltag aussuchen. Ne? Also ich glaube, hätte es ihn jetzt nicht gegeben. Ich meine, klar, man schläft abends nicht, man muss jeden Tag früh aufstehen, man hat ein Kind zu versorgen, man muss sich um ihn kümmern. Ich hätte mir oft gewünscht eigentlich, also dass ich mal so einen Tag im Bett bleiben kann und einfach nur durchheulen, das konnte ich aber nicht machen. Und demnach wurde ich auf der einen Seite war es wirklich hart, weil ich einfach immer gegen meine Gefühle kämpfen musste. Ich war mit dem Kind im Einkaufsladen gestanden, habe eingekauft, weil ich natürlich musste und habe mir das Heulen verkniffen und war zur Tür drin und habe erstmal losgeheult. Auf der anderen Seite war er auch der Grund, dass ich weitergemacht habe und ich einfach auch weitermachen musste. Und so brutal, wie es sich anhört, aber ich wurde von jedem Tag in den nächsten geschleppt und ich musste weitermachen. Ja. Und klar, ich habe seine ersten Schritte erlebt, wo ich gerade in der Haupttrauer oder in der tiefsten Trauerphase war, würde ich sagen, wo ich einfach auch immer mal wieder am Tag schöne Momente erleben durfte. Also seine ersten Schritte und ich habe mich total gefreut und im nächsten Moment habe ich mich umgedreht und gedacht, warum bist du jetzt nicht da und warum lässt du uns jetzt allein? Schau mal, was du jetzt verpasst. Also es war immer schon sehr hart, aber ich habe mir gedacht, okay, ich mache das jetzt für unser Kind und ich natürlich auch für mich, weil ich wollte auch, ja, ich wollte einfach nicht, ich habe mir gedacht, wenn ich in 5 Jahren dastehe und verbittert bin und das Leben einfach nur noch scheiße finde, was sieht dann mein Kind von mir, dass das Leben scheiße ist und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich einfach für mich versucht, mir immer auch kleine Ziele zu setzen, damit ich einfach wieder einen Sinn sehe einfach. Und der Sinn war für mich auch mit unter anderem einfach auch Leuten, die ein bisschen Mut zu machen und ein bisschen Kraft zu geben, die einfach ähnliches Schicksal erlebt haben. Und das ist wirklich sowas, was mich auch natürlich erfüllt und wo ich einfach auch einen Sinn drin sehe, dass ich halt meine Erfahrung und auch das alles so ein bisschen weitergebe. Genau.
Das ist im Prinzip dann das Thema Trauerbegleitung, dich dann, wenn ihr zueinander gekommen seid und du jetzt dieses gefühlt Erlebte und die Emotionen, die du da hast, einfach auch in eine Art umwandelst, dass du einem anderen Menschen einfach helfen kannst.
Klar, und in meiner Praxis ist es natürlich auch so, dass ich habe natürlich sehr viele Patienten, die psychosomatische Erkrankungen haben und da ist es ja auch so, vielleicht kennst du das auch, weißt du, wenn du jetzt viel Stress hast, dann hast du einfach typisch, dann macht deine Nackenmuskulatur dich. Du hast vielleicht mal so Stress-Kopfschmerzen. Und ich wollte das einfach dann kombinieren und habe mir gedacht, okay, jetzt kann ich wirklich aus dem Bereich, wo ich eh schon drin arbeite, kann ich das auch kombinieren mit dem psychischen Aspekt, nämlich Verlust, Trauer, Ängste und mache da einfach eine Kombination draus, dass ich einfach gezielt auch Leute nicht nur begleite in Form von Coaching oder Mentoring, sondern auch einfach körperlich einfach dann behandeln kann. Weil oft ist es ja so, dass man dann natürlich auch irgendwelche körperliche Symptome hat und das ist natürlich ganz gut, wenn man dann vielleicht gleich an einer Adresse ist, die dann beide Bereiche einfach mit abgreift.
Ja, hängt alles so zusammen, ne? Also der Körper und der Geist.
Das habe ich auch selber gut gespürt, ja.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass ich irgendwann mal hatte ich eine Zeit gehabt, wo ich sehr unter Stress stand und mir war schwindelig. Also ich hatte Schwindelgefühl, bin aufgestanden, ich dachte, was ist denn hier los? Und hatte das eine Zeit lang und hab dann gemerkt, okay, ich bin überpaced. Ja? Und mein Körper sendet mir Signale, hier, Kamerad, jetzt mach mal Halbgas. Und bin dann vor 2 Jahren oder so richtig mit dem Thema Meditation in Berührung gekommen. Und habe dann mal versucht zu meditieren. Das erste Mal, ich sage, okay, verdammte Hacke, das geht ja gar nicht. Und habe das dann immer weiter versucht und habe das dann irgendwann 5 Minuten hinbekommen und 10 Minuten hinbekommen. Und habe dann gemerkt, okay, krass, die körperlichen Symptome, die ich habe, die hängen mit meinem Stressgefühl zusammen. Und habe dann gemerkt, okay, wenn ich meinen Geist ein bisschen beruhige, und das dann über Meditation beispielsweise, folgt der Rest auch so sukzessive. Und nach einer Weile, das ging auch relativ zeitnah auch bei mir, als ich mit dem Meditieren angefangen habe, das ist der ganze andere Kram dann, also das Körperliche, war dann einfach so, naja, alles wieder cool, Junge, funktioniert wieder. Ja. Also, das ist jetzt so lustig, gell? Aber ich habe den Kopf.
Ja, da bin ich ganz, ganz bei dir, ja. Das sehe ich auch so. Also ich habe auch, ich mache auch ganz viel mit Meditation, auch sogar in der Trauerbegleitung. Ich habe auch noch eine Hypnoseausbildung gemacht. Und da ist es, finde ich, auch so das Wichtigste, ist einfach, dass man zu sich kommt und auch mal in Ruhe mit sich sein kann. Weil ganz ehrlich, man kann nur nicht in Ruhe mit sich sein, wenn es irgendwas gibt, was in einem ständig bohrt. Und das sind meistens irgendwelche Emotionen. Und jeder muss natürlich für sich so seinen Weg finden zu seiner Mitte oder zu seinem Stressabbau. Aber ich finde, Meditation ist auch wirklich sehr, 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 sehr wertvolles Werkzeug, um einfach ja auch sich immer mal wieder zu resetten und einfach mal wieder zur Ruhe zu kommen, weil der Körper schickt einfach so lange Signale, bis wir ihn einfach wahrnehmen. Und bei vielen Leuten, die haben leider ein sehr schlechtes Körpergefühl, da dauert es dann ziemlich lang und dann sind sie voller Schmerzen und ja, das ist dann immer nicht so schön, wenn es dann sehr spät wird. Also sollte man Selbstliebe, ne? Ja. Sollte man sehr gut auf sich achten, ja. Machen wir beide, glaube ich, ganz gut jetzt, so meditationsmäßig.
Steffi, hast du noch ein paar Gedanken, die du zum Abschluss nochmal sagen möchtest? Zum einen zu deinem Job, zum Thema Trauerbegleitung, zum anderen zu dem, was du erlebt hast. Ich habe davon gesagt, ich mag nicht Geschichte sagen, weil es klingt so
doof,
gell? Aber du hast gesagt, es ist okay, dann sagst du deine Geschichte. Und wie man, oder wenn man sowas erlebt, was man da vielleicht, ja, so ein Aufruf, hey, nimmt Hilfe an oder sucht euch Hilfe, irgendwas, was du gerne, was von Herzen, was du gerne loswerden möchtest.
Klar, meine Seite, die heißt ja auch Herzheilung, die heißt ja nicht umsonst so. Also es ist schon so, dass ich habe mich einfach zerbrochen gefühlt und es ist einfach eine individuelle Sache, wie jeder so sein Herz und auch so seine Zukunft wieder zusammenfügt, dass es einfach Sinn macht, dass es schön ist. Und ich danke dir auch wirklich, dass du einfach heute mal bereit warst, so über so ein Thema zu sprechen, was einfach nicht einfach ist.
Ja.
Und es ist wichtig, dass wir einfach mehr über solche Themen sprechen, auch Suizid und auch, wie man sich als Hinterbliebener fühlt, dass man da sich nicht hier hinter Scham und Schuld verstecken muss und ja, dass man einfach diese Themen auch wie psychische Erkrankungen, Depression einfach ansprechen darf und dass sich dafür einfach niemand schämen muss. Und das ist eigentlich so eher das, was ich noch gerne mitgeben wollen würde, dass wir einfach vielleicht ein bisschen aufmerksamer und ein bisschen achtsamer mit den Leuten um uns einfach umgehen und auch ein bisschen sensibel werden und einfach die Augen offen halten und ja, einfach auch aus einem, wie geht's dir, vielleicht das auch wirklich so meinen und auch öfter einfach mal zuhören.
Liebe Steffi, ich danke dir.
Und, ich dir auch.
Ich hoffe, jedem, der es gehört hat, gibt es etwas oder hilft es vielleicht einen anderen zu verstehen, der mit Trauer vielleicht zu kämpfen hat oder sei es nur so 2, 3 Kleinigkeiten, die er mitnimmt. Mhm. Und Steffi, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend.
Und das wünsche ich dir auch. Vielen Dank nochmal.
Ciao.